Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallihallo.
Bettina, wir haben Post bekommen. Unsere erste offizielle Zuschauereinsendung.
Wow, Zuhörereinsendung. Stimmt.
Die erste offizielle Zuhörereinsendung. Und zwar hat sich ein Teilnehmer gemeldet, der in einer Geschichte von uns vorkam. Wer sich erinnert, wir hatten die Episode über Insekten.
Mhm.
Und da gab es die Geschichte mit dem Hundertfüßler. Und der Teilnehmer, der von dem Hundertfüßler gebissen wurde. Und eben dieser Teilnehmer hat sich bei uns gemeldet. Und zwar einerseits hat er sich wieder für eine Reise angemeldet, obwohl er tatsächlich gebissen wurde. Aber er hat etwas richtig gestellt. Er meinte, es ist gar nicht am Meer passiert, sondern
vor einem Kombini. Ich hatte die E-Mail auch gelesen.
Ja.
Also da war quasi fast kein Grün, meinte er. Da war einfach nur so betonierter Parkplatz vor dem Kombini. Also klar, irgend so eine kleine grüne Ecke, aber
ja,
wirklich
und
unerklärlich.
Auf unserer Facebook-Seite Oktopus zum Frühstück haben wir auch als Beweis die Krankenhauskarte mit Name und Geburtsdatum, Besucherausweis. Das hat er uns zugeschickt. Und es ist eben erst ein paar Tage später aufgetreten. Das war so kurios. Aber es ist alles gut ausgegangen.
Ja, toi, toi, toi. Das war ja die Hauptsache, ne? Man braucht es nicht, aber man kommt meistens nicht umhin, dass man auf so einer langen Reise mal irgendwie krank wird oder ein kleineres Wehwehchen hat und zum Arzt muss. Ich hatte ja schon meine Geschichte zum Besten gegeben, wo es mir so richtig mies ging. Aber da bin ich gar nicht zum Arzt. Also toi, toi, toi. Ich konnte das so auskurieren. Das ging dann so schnell, wie es kam, ging es dann eigentlich auch wieder weg. Nach ein paar Tagen war die Sache dann erledigt. Ich habe es allgemein geschafft, dass ich in dem ganzen Jahr, wo ich in Japan gelebt habe, kein einziges Mal zum Arzt musste. Und ich bin mit einer sehr robusten Gesundheit gesegnet.
Ja, ich war schon ziemlich oft beim Arzt, also alleine gar nicht so oft, sondern mit Teilnehmern. Und die ersten Male war auch immer mit dir zusammen eigentlich. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass wir die Sommerreise ein paar Mal zusammen gemacht haben und die halt einfach am die geht am härtesten auf die Kondition.
Ja, die ist körperlich am anstrengendsten durch die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Und das kommt dann einfach zu diesem ganzen Jetlag, fremde Eindrücke und so, noch so hammermäßig drauf. Das sind ja auch viele gar nicht gewöhnt, bei so einem Wetter dann so viel zu Fuß unterwegs zu sein, ne?
Wir hatten öfters Kinder dabei auf den Reisen. Also wir haben die Augustreise
Sommerreise,
wir haben die ja extra so gelegt, um so ein bisschen die Ferienzeit mitzubekommen, dass man halt auch mal Familien die Möglichkeit gibt, mitzureisen. Aber das ist natürlich vom Timing her nicht immer, geht das nicht immer so auf in allen Bundesländern. Aber wir hatten ein paar Mal eben Familien mit Kindern und jungen Jugendlichen dabei. Und da, ich weiß noch, dass wir auf einer Reise hatten wir eine Familie mit zwei Jungs, glaube ich. Da hatte der eine dann auch irgendwann Magen-Darm oder sowas, ne? Da war die Frau, glaube ich, überzeugt, dass der sich irgendwo was eingefangen hat.
Ja, ja.
Ich glaube, der war einfach nur ein bisschen K.O.
Nee, das war doch so. Ja? Das hat sich ja lange das hat sich eben schon über so ein paar Tage hingezogen. Und ja, wie es halt so ist, anfangs sagt man so, ja gut, vielleicht irgendwie ein bisschen Stress, was Falsches gegessen, mal abwarten. Und es wurde aber nicht besser und der hat halt dann schon immer extra das Programm ausfallen lassen, aber es hat halt nichts geholfen. Und irgendwann, klar, ich meine, wenn du weißt, du hast jetzt auch noch 1,5 Wochen oder so vor dir. Und da war ja das Kuriose, ich bin dann mit der Mutter und dem Sohn zum Arzt. Und da war nur so eine Notfallpraxis geöffnet, weil das, glaube ich, Feiertag war ausgerechnet. Wir sind ja im Sommer dann unterwegs, wenn Obon ist, also ein Fest, wo man traditionell alle nach Hause fahren. Das ist ein bisschen wie bei uns halt Weihnachten, aber eben im Sommer. Das meiste hat halt dann geschlossen, so Ärzte und solche Ämter und sowas. Und da mussten wir zu diesem Arzt, der da irgendwie Notfalldienst hatte. Ja, der meinte dann eben auch nur so, ach ja, das gibt sich wieder.
Der hat euch diese Drinks empfohlen.
Und die Mutter meinte dann schon, ja, ja, genau, der soll halt einfach sich so diese, Iso-Drink, also so für die Elektrolyte und was weiß ich was halt reinpfeifen. Das ist in Japan im Sommer halt immer das Erste, dass man mal schön an den Tropf kommt und halt,
Kochsalz.
Also, man ist halt häufig dann auch wirklich dehydriert. Das passiert dann natürlich schnell. Und der hat es halt so ein bisschen abgetan. Ja, denken Sie bitte dran, immer gut die Hände zu waschen. Ja, okay, vielen Dank für diesen super Tipp. Und dann wird es halt nicht besser, ne? Da mussten wir wieder zum Arzt, zu einem anderen Arzt dann. Und der meinte dann halt auch so, ja, was hat denn der Arzt vor Ihnen gesagt? Ja, einfach ja ordentlich Hände waschen und so, wird schon von alleine besser. Und dann hat er dann so ein bisschen so die Augen verdreht und wollte wissen, welcher Arzt das war, der das diesen Scheiß sozusagen da verzapft hat. Und meinte halt, nee, das wäre schon so eine, ich habe ja null Ahnung, das ist immer mit bakteriell ja, oder bakteriell. Viren. Und das wäre halt schon bakteriell. Also weil die Mutter meinte auch, wir haben da irgendwas gegessen und ich glaube, das kommt davon oder so. Also wie so eine kleine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Wobei die anderen ja nichts hatten, Gott sei Dank. Und der hat dann eben, also ich meine halt immer, der braucht Antibiotika. Und dann, ja, gut, in Deutschland ist man halt auch immer schnell dabei. Ja. Die Japaner sind halt so mega knausrig, so Sachen rauszugeben. Ja. Das ist immer erst so das Allerletzte. Und dann halt geben die einem so abgezählt die Pillen mit. Und das war's dann aber. Da hat er dann auch seine Medikamente bekommen und dann ging es auch ganz schnell besser. Also das war echt blöd. Also, dass man dann auch prompt noch einen Arzt erwischt, der es halt so komplett falsch einschätzt. Weil sonst sagt man ja manchmal, naja gut, auf der Reise, man ist nervös und will halt auch schnell wieder fit sein. Dann ist der Wunsch nach so starken Medikamenten oft ein bisschen zu groß vielleicht. Aber in dem Fall war es schon die richtige Einschätzung.
Du hast jetzt ein paar Punkte genannt, die ich nochmal bestätigen möchte mit meiner kurzen Geschichte. Und zwar war das vor, was ist jetzt, 5 Jahre her? Das war die erste Winterreise, die ich gemacht habe, also im Februar. Und du kannst dich daran erinnern, dass ich in der Nacht vor der Reise, also auf die Reise hin, bin ich nachts aufgewacht und hatte dicken Hals und wusste genau, okay, ich habe eine krasse Mandelentzündung.
Ja,
ich war den ganzen Winter schon immer so dauerkrank. Naja, ich bin halt da geflogen und es wurde halt immer schlimmer. Und ich habe mir am Kölner Bahnhof noch rezeptfreie Ibuprofen gekauft, was ja nicht viel bringt. Also das hast du so eine Stunde lang, geht's dir ein bisschen besser und dann... Und habe halt relativ schnell gemerkt, nach 1-2 Tagen dann in Sapporo, ich muss zum Arzt, das wird nicht besser. Da haben sie mich dann auch untersucht und direkt Blutbild gemacht. Und was ich interessant fand, ich saß im Wartezimmer und hatte schon die erste Behandlung hinter mir. Und da kam die Ärztin und meinte, also mit bösem Blick, Sie haben doch Halsschmerzen, ziehen Sie sofort eine Maske an. ja, sorry, weil das war noch die Zeit vor Corona. Und ich hatte eine Maske dabei, aber irgendwie dachte ich, naja, jetzt eine Maske trage, ist vielleicht komisch. Deswegen hatte ich die dann ausgezogen. Aber eigentlich wusste ich, dass ich besser eine getragen hätte, weil man halt eben dann nicht so schnell andere Leute ansteckt. Naja, das. Irgendwann habe ich dann auch ein Rezept bekommen für Medikamente. Und es war eben genau, wie du sagst, alles abgezählt. Im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig dosierte Antibiotika. Und zu den Antibiotika, was man in Deutschland auch nicht bekommt, Tabletten für die Darmflora. Also ich kenne das aus Deutschland noch aus der Kindheit so, ja, also 500er, nimm die mal durch und danach ist weg.
Alle nehmen, egal wie es dir geht.
Genau, danach ist alles weg. Und da ist eben viel knausriger. Das und die zweite Sache mit dem Tropf. Direkt, ja, wir verschreiben Ihnen 3-mal Tropf, da kommen Sie die nächsten 3 Tage her. Und dann hing ich dann halt einfach immer so pro Tag 1,5 Stunden in so einem Schwesternzimmer am Tropf und konnte mich ein bisschen ausruhen.
Ja, dieser besagte Patient, der musste dann auch jedes Mal einen Tropfen. Dann sitzt er da immer nur so eine halbe Stunde rum. Da liegen sonst nur so alte Öhmchen meistens, die halt im Sommer dann dehydriert sind. Ja, und das ist so die gängige Behandlung eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist wieder sowas, so ähnlich wie das mit der Toilette. Das war wie eine Auszeit. Für mich war das gut, weil das war wirklich eine Zeit, es war ziemlich stressig. Es war zum ersten Mal, dass ich so sehr viele Reisen gemacht habe. Dann warst du da schwanger. Da haben wir gerade erfahren, dass du schwanger bist.
Weiß
ich
noch. War das
ja,
die,
ja.
Ach Gott, ja.
Und ich glaube, das war einfach eine ziemlich anstrengende Zeit. Und diese Stunde da in diesem Schwesternzimmer, das war schon irgendwie beruhigend. Da habe ich ein bisschen zu mir selbst gefunden. Danach ging es mir dann eben auch besser. Also das bestätigt das, dass das eben irgendwie ein bisschen anders abläuft.
Genau, man kriegt ja dann auch kein Rezept in der Regel, sondern man muss dazu so eine Medikamentenausgabeschalter, wo man dann halt seine Medikamente bekommt, so abgezählt. Und ich erinnere mich auch, man kriegt so richtig so einen langen Zettel. Ich musste den, also wie bei uns, so die Packungsbeilage. Und dann war, aber eigentlich total gut, weil es war wirklich idiotensicher. Da war so ganz genau aufgelistet, wann man welche Tablette, wie viel davon auch nehmen muss, zu welcher Uhrzeit, vor, mit Essen, ohne Essen und so weiter. Also alle Infos, die man braucht. Und das waren, die Tabletten waren sogar so abfotografiert. Also es waren so Bilder davon, wie die Tablette ausschaut. Das war wirklich so klar wie möglich mit Bildern auch dargestellt. Das fand ich richtig gut irgendwie.
Weil du Zettel gesagt hast, ich hatte auch einen Zettel bekommen in diesem, ich nenne es jetzt mal Apotheke, aber es ist eigentlich keine Apotheke, weil man da eben nur mit Rezept reingeht. Und das war aber ein Fragebogen. Das heißt, ich musste da erstmal, bevor ich die Medikamente kriege, musste ich erstmal einen Fragebogen zu meinem Gesundheitszustand. Und unter anderem war da die Frage drauf, wie viel Alkohol trinken Sie täglich?
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Ein Bier abends. Und essen Sie täglich Grapefruit? Das war eine Frage. Mich.
Essen Sie täglich Grapefruit?
Also so speziell auch, ne?
Aber warum? Also ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, jetzt wie du sagst. Ich glaube, ich habe auch diesen Zettel halt ausfüllen müssen für den, also für unseren Teilnehmer. Und der Grapefruit, also ist das so eine Kontrollfrage? Also wie ehrlich ist der mit dieser Alkoholfrage?
Weil keiner isst täglich Grapefruit. Ja, ich glaube.
Doch, dein Papa schon. Ja. Wir dann auch manchmal zwangsläufig, ja, weil der uns immer super viel Grapefruit mitgibt.
Ja.
Oder ist das, dass irgendwie diese Säure, die...
Ach, also ich fand es kurios, weil es eben so spezifisch war.
Ja.
Essen Sie Obst, sondern essen Sie Grapefruit. Ja, naja, genau. Also, aber das habe ich zum Glück gut überstanden. Dann ging das auch schnell besser. Was ich noch weiß, dass ich dann plötzlich so ein, zwei Tage total Appetit auf Milchprodukte hatte. Dann habe ich mir immer so Vanilleeis gekauft und habe Ramen mit Kuhmilch.
Mit Vanilleeis.
Ja, was es dann da halt im Norden gab, was ich ja normalerweise, weißt ja,
nicht so mein, ja. Ja. Ja, vielleicht für den Bauch eben.
Ich glaube auch.
So, das ist gut für die Darmflora.
Also das war eigentlich für mich persönlich das größte und auch teuerste Krankenhauserlebnis bisher, toll, toll, toll. Weil du musst das...
Von dir selber, ja.
Ja, ja, man muss das ja alles in bar zahlen. Dann kriegt man so eine Rechnung, da ist ein Schalter in dem Krankenhaus. Das ist auch unterschiedlich, aber da war es so. Und da musste man das dann eben alles einzahlen. Ne? 350 Euro oder so hat es gekostet.
Ja, das war dann ja zur Abwechslung auch mal richtig teuer. Aber ich erinnere mich auch, wenn man halt mit einem... Also ich war ja eben bislang immer nur mit Teilnehmern beim Arzt und dann eben eher wegen so kleinerer Sachen halt, toi, toi, toi. Und das Erste ist halt immer, dass die so sehen... Oh. Ausländer, oh nein. Dann immer erstmal so der Hinweis, Sie müssen das selber bezahlen. Sie müssen das selber in bar bezahlen.
Das wird dann fünfmal nochmal wissen.
Haben Sie eine Versicherung? Die gilt hier nicht. Sie müssen das erst bezahlen. Das ist so das Schlimmste wahrscheinlich. Nein, klar, man will ja auch nicht auf seinen Kosten sitzen bleiben. Aber die machen dann immer so einen riesen Fass auf. Eine Viertelstunde lang geht's nur um die Versicherung. Und dann kommt der Betrag. Und dann sind es meistens so...
28 Euro.
Ja, ich wollte gerade sagen, so 23,50 Euro oder so. Man denkt halt bei diesem Gespräch immer so, oh Gott, wie teuer wird das? Ich muss jetzt 500 Euro zahlen für so ein läppisches Pflaster und irgendwie Desinfektionsspray. 13,50 Euro. Also, okay, gut, dass sie mir jetzt eine Viertelstunde lang klar gemacht haben, dass ich es auf jeden Fall selbst zahlen muss. Also, kann man gerade noch so berappen in der Regel.
Ja, ja.
Oh Mann, ey.
Stimmt.
Einmal, als wir auf dem Fuji waren... ist jemand gestolpert und hat sich so ein bisschen ins Knie aufgeschlagen. Meinte schon selber, es ist eigentlich nicht der Rede wert, aber er würde es gern, weil er hat jetzt kein Desinfektionsspray oder irgendwie sowas dabei, er würde es gern einfach zur Sicherheit richtig reinigen lassen, weil man ist dann ja auch immer voll von diesem Vulkanstaub, wenn man runterkommt und so. Also Klassiker, wir gehen zur Rezeption, erklären die Situation, sagen, brauchen wir halt gern zu einem Arzt.
Ja.
Gut, also der Mann von der Rezeption, ganz besonders hilfsbereit. Direkt vom Hotel ist ein Taxistand, geht mit uns raus, geht zu einem Taxifahrer, erklärt ihm die Situation. Man merkt schon, der Taxifahrer steht da so an der Tür, die den
hat raucht,
hat überhaupt keinen Bock. Schüttelt so den Kopf, will den so abwimmeln, so bescheuert, so nach dem Motto, ich denke schon so, was ist das denn jetzt? Ist das ein Rassist? Oder hat der Angst, wir bluten dem? Ist das Auto voll? Warum stellt der sich denn so an? Das kann doch nicht wahr sein. Aber der Typ von der Rezeption ist so hartnäckig, belabert ihn so lang, dass er irgendwann total entnervt, der Taxifahrer seine Kippe wegschmeißt und sagt, okay, komm, jetzt steigt ein. Also, Gott sei Dank, naja, wir sind schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, wollen wir wirklich bei dem jetzt mitfahren, aber besser als nix. Alle rein ins Auto, der fährt los, biegt zweimal ab, wir sind da.
Ja, ich glaube, also, maximal 3 Minuten.
Das hätte man halt wirklich auch in der Zeit, wo die diskutiert haben, wären wir quasi schon zu Fuß da gewesen. Das hätte er uns einfach zeigen können. Schaut mal, geht mal hier links und dann nochmal links, dann seid ihr da. Naja. Und dann waren wir beim Arzt und da hat eigentlich auch alles gut geklappt. Wie gesagt, es war nicht weiter schlimm. Und was dann auch immer ganz nett ist, dass die dann halt immer so ihre Deutschkenntnisse auskramen, weil die japanischen Ärzte mussten ja im Studium immer noch Deutsch lernen. Ja, dann versuchen die halt auch immer so.
Der Satz, der immer kommt, ist, ich spreche nicht gut Deutsch.
Ja, ja, stimmt.
Das ist immer der wichtigste Fremdsprachensatz.
Ja. Ja, das ist dann eigentlich immer ganz, ganz nett. Und dann wollen die natürlich immer wissen, wie lange man unterwegs ist und wo man schon war und wo man noch hinfährt. Und dann können die es immer gar nicht fassen, dass man 3 Wochen unterwegs ist, weil das halt für einen Japaner unvorstellbar ist oder war.
Das erste Mal, dass ich diese Bring einen Teilnehmer zum Arzt-Aktion hatte, war, ja, das war auch eine der allerersten Reisen, wo ich eben mit unserer ehemaligen Reiseleiterin mitgefahren bin. Und da war ein etwas älterer Teilnehmer, Der tat mir so ein bisschen leid. Der ist immer nur Steak essen gegangen. Jeden Tag habe ich den so mittags Steak und abends habe ich den. Ja, oder halt Spaghetti. Der stand immer nur so alleine vor den Restaurants, und weil er sich nicht getraut hat halt.
Ach so.
Ja, der hätte, glaube ich, schon ganz gern das mal versucht, aber das war, wie gesagt, ich war da auch noch ganz neu, und aus der Gruppe hat sich eben auch keiner so angenommen irgendwie. Und weiß ich noch, wie er dann immer so, kann ich noch Steak essen? Ich Spaghetti essen, weil er ja einfach wahrscheinlich die Hürde zu groß, Gott, alleine irgendwas anderes zu essen. Ja, ja, man kennt das. Also, wenn man ehrlich ist, glaube ich, viele, die zum ersten Mal reisen, gehen dann doch immer nur zu Kentucky Fried Chicken oder sowas. Ja,
als ich allein gereist bin, das fand ich auch immer schrecklich, dann selber sich ein Restaurant aussuchen. Och, ja. Und das war irgendwie nie schön.
Der ist irgendwann mal gestolpert über einen Bordstein, ganz blöd einfach. Also so ein bisschen so umgeknickt gestolpert. Mhm. Und hat dann in folgenden Tagen immer wieder so gesagt, irgendwie der Knöchel, es tut weh, ist so ein bisschen dick. Also bin ich dann eben auch im Takamatsu rausgesucht, wo ist jetzt hier was frei. Und das ist dann eben immer nicht so leicht, weil es ist dann natürlich gerade Sommer, wie du gesagt hast, dann ist alles zu. Und dann, ja, irgend so eine Privatklinik, okay, da müssen wir da hin. Und in diesen großen Krankenhäusern ist es halt eben nicht so wie jetzt bei dem Teilnehmer am Fuji, sondern das ist wie so Fließband eigentlich. Also man kommt erstmal an, erstmal aufnehmen und eben diese Fragen. Und dann wird man eigentlich für jeden Behandlungsschritt immer wieder in ein Zimmer gerufen. Da wird dann zwei Arbeitsschritte quasi gemacht, irgendwie eine Minute in den Mund geguckt, wieder raus, da muss man wieder warten. Wird man wieder reingeholt, dann wird irgendwie Fieber gemessen. Also so ungefähr, ein bisschen übertrieben, aber fragmentiert die Behandlung. So war das bei mir auch, als ich wegen meiner Mandelentzündung war. Also wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus.
Jeder macht nur so wie am Fließband, wie du sagst. Jeder macht nur den einen Arbeitsschritt.
Ja.
Also normalerweise gibt es ja nicht zwei Reiseleiter auf der Reise, sondern nur einen. Und dann, klar, je nachdem, was ansteht, kann man ja jetzt nicht unbedingt die ganze Gruppe allein lassen, um mit einem halt, also wenn es jetzt halt eben nichts so richtig Schlimmes ist, zum Arzt zu gehen. Und da müssen die Leute dann eigentlich schon halt einfach alleine gehen, ne? Also man fragt natürlich für die an der Rezeption, wo ist der Arzt und wie kommt man da hin und so. Und macht halt ein, also das machen ja nicht eh die Leute von der Rezeption, dass die dann da anrufen und einen Termin ausmachen. Also so, was bei mir zumindest. Ich bin auch einfach immer und sag so, ja, rufen Sie bitte mal an. Also kam auch schon vor, dass dann eben jemand allein zum Arzt musste. Ich weiß, ich glaube, es war mal eine Teilnehmerin, die hatte irgendwas mit einem Zahn abgebrochen oder sowas. Und da wussten wir sogar, ja, in der Einkaufsstraße, weiß ich, ist auf jeden Fall ein Zahnarzt und so. Und da ist sie dann auch auf eigene Faust hin. Und es war auch überhaupt kein Problem. Also ich hatte dann so, hatte ich echt Respekt, habe ich auch so gefragt, und wie war's? Und sie meinte dann so, ja, alles einwandfrei. Der hat mir halt, also es ist nur so provisorisch, ich soll halt dann schon zu Hause nochmal zum Zahnarzt gehen, aber so die Reise hält jetzt halt erstmal durch und so, und da alles gut geklappt. Und ja, das sind dann wahrscheinlich einfach so Probleme, die sich halt auch so von selbst erklären. Schlimmer ist es ja immer, wenn man irgendwas hat, was man halt nicht sieht, und dann muss man da versuchen, in der fremden Sprache Schmerzen zu beschreiben. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man offensichtlich auch ohne größere Probleme allein in Japan zum Arzt gehen kann, auch wenn man kein Japanisch oder sonst was kann.
Ich mache das dann, oder habe das jetzt ein paar Mal gemacht, dass ich den Leuten quasi ein Zettelchen geschrieben habe.
Ah ja, stimmt.
Hab mir sagen lassen, was ist das Problem, was habt ihr? Und habe das dann versucht aufzuschreiben. Da hatte ich einen jungen Mann, kann sein, dass der auch zuhört. Viele Grüße. Auch, also schon mehrmals Teilnehmer. Ja, der hatte auf jeden Fall Rückenprobleme und wusste wohl ziemlich genau, was er normalerweise dagegen macht. Also kriegt halt eine Spritze, ein Schmerzmittel, und dann geht das wieder. Dann saßen wir da im Hanami, wieder kleiner, wer unsere Hanami-Folge noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Fangen um 10 an zu trinken, dann ist es irgendwann 12:30, dann steht er auf und sagt, so Andreas, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich brauche jetzt eine Spritze für meinen Rücken. Und so ist auch, was?
Von null auf gleich. So,
ja, ja, das muss jetzt dann auch wirklich mal sein. Und dann habe ich wieder ausgesucht und habe ihm dann eben ein Zettelchen geschrieben, weil er meinte, er kann nur eine Spritze kriegen, weil er eben einen empfindlichen Magen hatte. Dann habe ich ihn halt dann mit dem Zettelchen losgeschickt, und beim ersten Mal war er wohl nicht zufrieden. Da hat er, glaube ich, nichts bekommen oder irgendwie schlecht. Und dann ist er aber auf eigene Faust irgendwie 2 Tage später nochmal gegangen. Dann habe ich ihn dann auch irgendwann nur so selig lächelnd in der Fußgängerzone getroffen. Ja, ja, ich war jetzt nochmal im Krankenhaus und so. Jetzt habe ich endlich meine Spritze bekommen. Gut, also der war dann, da hat es dann auch gut geklappt.
Ja, es ist ja auch generell immer schwierig, wenn man halt irgendwas hat, wo man schon weiß, also wenn man es halt öfters hat, ich weiß einfach, das wäre jetzt das, was hilft, und das haben die garantiert auch. Aber klar, die Ärzte sind ja erstmal nur...
Ist ja kein Wunschkonzert, ne?
Da kommt jetzt einer und will mir halt erklären, quasi Diagnose und Heilmittel in einem. Ja. Ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass man da nicht unbedingt sofort alles rausrückt. Wobei, die ja in Japan eben sowieso mit so, also Betäubungsmittelgesetz ist ja so mega
ja,
streng.
Ich habe da, achso.
Ja, nee, das.
Genau, im Zuge meiner Mandelentzündung habe ich da auch mal so ein bisschen nachgelesen in so Foren von eben Ausländern in Japan. Und da haben sich die ganzen, vor allem US-Amerikaner, total drüber aufgeregt, dass sie halt keine vernünftigen Schmerzmittel kriegen. Und in den USA kriegst du direkt das und das und das und dann geht's dir gut. Und in Japan sind die halt so mega knausrig. Auch weil meine Vermutung ist, und das würde mich jetzt zur nächsten Geschichte führen, dass es auch an den unterschiedlichen Standards an Größe und Körpergewicht und sowas liegt, dass man eben als Westler oft einfach zu wenig bekommt, weil halt das Normallevel eben an Körpergewicht und so eben niedriger ist in Japan.
Ja, ja, wie ja. du halt sagst, ein Elefant braucht halt irgendwie eine höhere Dosis als jetzt eine Maus oder so.
Ja, genau.
Die sind übertrieben ausgedrückt. Ja.
Die eine Geschichte auch von einem Teilnehmer, der mit seinem, ja, kann ich ruhig erzählen, glaube ich, der war mit seinem Sohn zusammen auf der Reise. Die waren beide zum ersten Mal in Japan. Der hatte dann kurz vor Schluss, das waren 5 Tage oder so vor Ende der Reise, wir waren gerade in Ueda, also mitten auf dem Land eigentlich, auf dem Berg irgendwo. Er hatte schon so ein bisschen über Magenschmerzen geklagt und irgendwann weckt mich das Telefon aus meinem seligen Mittagsschlaf. Ja, so Andi, mein Vater muss ins Krankenhaus, dem geht's überhaupt nicht gut. Geguckt, dem geht's wirklich nicht gut. Zur Rezeption meinte er, ja, der muss ins Krankenhaus. Und die waren auch erstmal so, ja, muss der wirklich ins Krankenhaus und so? Naja, der hat vielleicht ein bisschen viel gegessen und nee, dem geht's wirklich nicht gut. Bitte Krankenwagen rufen, haben sie dann auch gemacht. Und erstaunlicherweise kam halt nach 3 Minuten, ich bin aufs Zimmer hoch, habe schnell noch ein paar Sachen zusammengesucht, weil ich musste natürlich mitfahren, war schon der Krankenwagen da. Obwohl wir da eben also weit draußen waren. Das fand ich dann doch irgendwie positiv.
Ja, eigentlich muss, ja. Also in Deutschland muss, glaube ich, innerhalb von 3 Minuten...
In Japan offensichtlich auch.
Ja, der Krankenwagen, also ist die Idealbedingung,
ja, ob genau, so aber klappt. Es ist ja trotzdem, kann man ja...
Ja, ja, toll.
Ja, wir sind dann ins Krankenhaus. Das war wirklich heftig. Also diese Fahrt, wie lang? Das zieht sich schon ziemlich halbe Stunde oder so mit dem Krankenwagen. Der Mann hat wirklich gelitten. Und ich dachte halt auch, vielleicht hat der einen Herzinfarkt. Also er wusste es ja nicht. Er meinte so Brust und so und kann nicht richtig atmen. Und ui. Dann sind wir endlich irgendwann angekommen. Die haben angefangen also zu diagnostizieren und meinten dann eben auch, also wir haben ihm jetzt schon mal ein Schmerzmittel gegeben, weil er meinte immer, es wirkt nicht und so, es tut immer noch so weh. Und ich dachte mir auch so, ich glaube, die haben ihm vielleicht einfach zu wenig gegeben. Mhm. Und dann haben sie mich halt so gefragt, ja, wie viel wiegt er denn? Ja, 110 Kilo oder 120 Kilo. Und dann habe ich übersetzt und dann haben die ungelogen, die haben alle angefangen zu lachen.
Das ist wahrscheinlich so, okay, das ist auch viel zu wenig.
Der wirklich so, also der Sohn und ich, wir hatten halt wirklich so gedacht, oh nein, der hat ein bisschen Todesangst.
Ja, ja.
Und die haben sich halt erstmal so hinter der Glasscheibe so weggeschmissen, dass der halt so ein schwerer Brocken ist, sag ich mal. Also für japanische Verhältnisse.
Ja, ja, aber die Japaner wiegen ja dann zum Teil 60 Kilo oder so.
Genau.
Also da ist ja quasi das Doppelte vom Standard.
Ja, also das war dann eben auch, hat lang gedauert und nichts Lebensbedrohliches.
Also es war was, dass man wieder heilen kann.
Dass man wieder heilen kann, genau.
Aber es braucht halt
genau.
ein bisschen Zeit.
Bisschen Zeit ist das Stichwort. Der arme Mann, lass mich nicht lügen, der war dann insgesamt also ewig,
auf jeden Fall sehr lange. Also er musste viel länger als die Reise bleiben.
Sehr, sehr lange. Das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, wie lange der... Ja, das ist zum Glück alles glimpflich abgelaufen, aber verdammt teuer. Also die hatten zum Glück eine Versicherung. Also Leute, merkt euch das.
Immer Auslandskrankenversicherung
abschließen. Deswegen ging das dann alles noch, aber wow.
Ja, das war heftig. Und dazu kam ja eben, dass das ausgerechnet auch passiert ist. Jetzt nicht in Tokio oder so, sondern halt so mitten auf dem Land.
Es konnte natürlich keiner auch nur ein Wort Englisch von den Leuten, die in dem Krankenhaus, also die Schwestern.
Unsere ehemalige Reiseleiterin hatte das dann, glaube ich, noch irgendwie organisiert, dass da jemand vom deutsch-japanischen Freundeskreis oder so aus der Stadt, dass da ab und zu jemand zu ihm ins Krankenhaus kommt und ihm halt hilft, so ein bisschen zu übersetzen. Also zu dolmetschen quasi, damit er halt auch versteht, was überhaupt los ist und so. Und ich glaube, es hat eben so lange gedauert, weil du musst ja in der Lage sein, zurückgeflogen zu werden. Und ich glaube, der musste in Deutschland dann auch noch ins Krankenhaus. Der ist mit Krankentransport nach Deutschland zurückgeflogen worden und so mit Krankenwagen und dann da nochmal ins Krankenhaus. Also das kann einem halt immer passieren. Deswegen, wie gesagt, echt gut, dass diese Versicherung braucht man auf jeden Fall. Also bei dir war es ja dann im Vergleich eine Lappalie, aber es war für uns ja schon auch relativ viel Geld. Und du hast ja auch einen großen Teil oder alles, ich weiß gar nicht mehr, davon zurückbekommen. Also es war so ein bisschen so ein Heckmeck, das halt einzureichen, wie es halt immer so ist, wenn man Geld will, aber letzten Endes hat es geklappt,
ja,
ne?
Ja, und irgendwie drei Jahre später saßen die wieder bei uns im Infotreff in Berlin und meinten, ja, wir wollen nächstes Jahr wieder mitfahren. Und da sind mir echt so ein bisschen die Tränchen gekommen, weil ich dachte, wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich war schon froh, dass die uns irgendwie aus irgendeinem Grund nicht verklagt haben oder weiß ich nicht. Also
ja, wir konnten nichts dafür, aber das Hotel hatte, glaube ich, auch erstmal Schiss, dass die es irgendwie verbockt haben, ne?
Genau, ich bin nach Hause gekommen nach dem Krankenhaus, also abends dann wieder hochgefahren und das Erste, was die mich gefragt haben in der Unterkunft war, lag's am Essen?
Ja.
Dann, Gott sei Dank, war keine Lebensmittelvergiftung.
Kann ja halt schon mal zur Insolvenz führen, ja. Wenn dann nach und nach alle umfallen wie die Fliegen, wegen einer Salmonellenvergiftung oder so. Pff.
Die Arztgeschichten.
Ja, das Einzige, was mir eigentlich noch eingefallen ist, wo ich mal beim Arzt war, aber es zählt nicht so richtig als Arztbesuch für mich, ist beim Optiker. Wir sind angekommen, sind ein paar Tage in Tokio und dann reisen wir weiter nach Hiroshima. Und an dem Morgen, wo wir nach Hiroshima weiterreisen wollen, ich mache mich so fertig im Bad, dann, scheiße, meine Kontaktlinse ist weg. Ja, ich hatte keine Zeit mehr, die jetzt weiter zu suchen. Ich hatte überall geguckt, also Mist, Brille auf und weiter geht's. Und das war halt besonders ärgerlich, weil ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch harte Kontaktlinsen, die man halt nicht ständig wechselt, sondern die kauft man einmal und dann hat man sie halt ein paar Jahre. Und die sind halt auch richtig teuer und das war ich halt also schon doppelt geknickt. Einerseits, dass halt dieses viele Geld jetzt futsch ist und dass ich halt jetzt einfach nicht richtig sehe, weil ich habe zwar eine Brille, aber also die war schon alt und war in der Sehstärke ja eigentlich auch nicht mehr so angemessen. Und dann dachte ich halt, okay, ich muss mir jetzt hier irgendwie weiche Kontaktlinsen besorgen. Also die kann man ja überall so kaufen. Und Gott sei Dank ist ja in Japan das auch sehr verbreitet. Also da hat ja irgendwie jeder eine Sehhilfe, glaube ich, gefühlt. Deswegen kann man auch an jeder Ecke und günstig solche Sachen erwerben. Also ich war dann zum Laden, wo es in Kontaktlinsen gibt, ja, ich brauche ja ihre Daten. Und da meinte ich ja, keine Ahnung, ich habe nur so die Sehstärke von der Brille. Und da meinte sie ja, nee, das hilft mir nicht weiter, weil mit Kontaktlinsen ist ja anders. Und dann muss man ja auch wissen, Hornhautkrümmung ja oder nein und solche Sachen. Aber ich kann ihnen die Karte geben von einem Augenarzt, da können sie sich welche anpassen lassen. Und dann kommen sie wieder hierher und kaufen die. Ja, scheiße, es hilft ja jetzt nichts. Ich habe keinen Bock jetzt 3 Wochen. Es war ganz am Anfang der Reise, sonst hätte ich gewartet. Aber dachte so, ich will jetzt nicht 3 Wochen immer nur mit der blöden, ollen Brille da durch Japan reisen. Also dahingelaufen, können sie auch Japanisch, die müssen das alles selber zahlen, halt, was man da halt immer so zu hören bekommt. Und dann habe ich gewartet und dann kam ich dran. Und im Endeffekt war das, wie es in Deutschland halt auch ist, immer diese Sehtests, das war dann halt so mit japanischem Silbenalphabet statt mit Buchstaben. Und
diese Kreise, die zu einer bestimmten Richtung geöffnet sind, kommen dann, was weiß ich noch. Nach wohin ist der Kreis offen?
Also es waren viele Öffnungen, viele Sachen, die man auch so quasi als Analphabet eben sagen kann. Und irgendwann weißt du auch nicht mehr, siehst du jetzt nicht mehr richtig, weil der halt schon, weil es heiß ist und du hier seit einer Stunde hocken nichts getrunken hast oder so. Oder einfach, weil die es nicht stark genug ist.
Da wären die Augentropfen wieder praktisch gewesen.
Das haben halt alles quasi die Assistentinnen gemacht. Und dann musste ich irgendwie einmal so in das Zimmer von der eigentlichen Ärztin, das war auch eine Frau, wo man dann halt, ja, wie bei uns mit diesem Gerät, wo man sich diese komischen Scheiben da so durchgucken muss und so. Und dann hat die mir noch erklärt, wie ich jetzt die weichen Kontaktlinsen behandeln soll und wie ich die einsetze und so. Und ich habe es überhaupt nicht gerafft, weil das war irgendwie schon ein Unterschied zu diesen harten Linsen, die ich davor hatte. Und und das war anstrengend und ich hatte irgendwie keinen Hehl draus gemacht, dass sie gerade so richtig genervt ist von mir und dass sie mal alles 3-mal erklären muss und so. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat sie mir so einen Katalog quasi gegeben, so mit so laminierten Seiten, mit den Fotos von den verschiedenen Kontaktlinsenpackungen, jetzt, welche möchten sie haben? Ich so, das ist scheißegal, ich nehme einfach irgendeine. Dann habe ich so gesagt, die billigste. Wie es da so meine Art ist. Und dann haben sie drauf gezeigt, nee, gibt's nicht mehr ausverkauft. Und so, och, dann halt die 2 billigsten. Vielleicht gab's die auch doch noch, aber die wollten einfach nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld machen. Jetzt haben wir dir schon gesagt, wo die zum Arzt gehen kann.
Jetzt hat
die
schon 15 Minuten gebraucht, um sich die Dinger einzusetzen.
Ja, ja.
Hab mir das Gleiche für Hartkontaktlinsen durchgemacht und auch gleiche Situation. Ganz am Ende kommt mal die Ärztin und dann erstmal 20 Minuten vor der jungen, hübschen Arzthelferin versagen, sich die Dinger in die Augen zu stecken.
Ja. Dann denke ich mir mal, ey, sorry, das ist halt dein Job so. Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der Erste, der sich jetzt so wie ein Depp anstellt, weil alle, die hier sind, stellen sich wahrscheinlich so an.
Ja, egal. Ja, ja. man wirkt ja immer ein bisschen dümmer, wenn man die Sprache nicht perfekt
spricht. Ja, das stimmt. Also ich hatte auch oft das Gefühl, die Leute halten mich für so ein bisschen beschränkt, nur weil ich mich halt nicht so eloquent ausdrücken konnte, wie ich es gern getan hätte. Ja. Das ist eine sehr interessante und wertvolle Erfahrung, ne? Dass man vielleicht nicht so schnell über Leute urteilt, die sich jetzt nicht so gut ausdrücken.
In diesem Sinne,
haltet die Augen offen und hütet euch vor Stolpersteinen oder was?
Stolperstein.
Ja, weil Leute stolpern sich dann
müssen. Ach so.
Eigentlich immer
ach ja, stimmt.